Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 144.
Ja.
Es wird wieder Zeit, lieber Philipp, für ein Community Depot.
Ja.
Vom lieben Marvin, der hat sein Depot eingesendet. Wir haben mal drüber geschaut und haben vielleicht auch ein paar Ratschläge, was wir machen würden. Also bleibt gespannt, das ist das Hauptthema. Philipp, wie war deine Woche?
Bisschen verschnupft. Ja, ich weiß. Musste tatsächlich auch meine Arbeitswoche abbrechen, weil es nicht mehr ging. 2 Tage und jetzt sitze ich hier wieder wie das blühende Leben.
Ja.
Schade eigentlich, ich hatte so viel vor, aber es geht am Sonntag schon wieder für mich nach Amsterdam. Ich freue mich drauf, beruflich natürlich, nicht für andere Aktivitäten, was du jetzt schon wieder denkst.
Okay.
Es war echt viel los die Woche. Wir haben beim heutigen Sponsor unserer Folge auch gekauft, nämlich Edward Life Sciences. Das Unternehmen besprechen wir en Detail nochmal im Aktiencheck am Mittwoch. Eine Analyse von Peter für alle, die es nicht mehr abwarten können, findest du jetzt auch schon in den Shownotes. Und wir ziehen heute auch noch eine nächste Branche. Also wir brauchen eure Unterstützung. Und das Tolle ist, was Scalable jetzt hat, und das haben wir ja auch selber gestartet, zeigen wir auch am Mittwoch, Scalable Wealth. Und hier hat man einen Robo-Advisor und man muss einen Fragebogen ausfüllen und der schlägt einem einfach eine Anlagestrategie vor. Und ich finde, man kann persönlich auch nochmal damit einfach mal sein eigenes Mindset mal überprüfen. Den Link dazu stellen wir euch einfach in die Shownotes.
Genau, es geht auch nicht nur darum, dass ihr nur eine Lösung habt, sondern natürlich mehrere. Man kann nachhaltig investieren, nachhaltig mit Krypto, mit Gold. Man kann
Megatrends werden einem vorgeschlagen.
Genau, und Megatrends. Ja. Oder eben auch ganz nach Risikobewusstsein wird das natürlich mit selektiert. Ja. Und man kann dann selber auswählen, ob man das Ganze so besparen möchte. Man kann seine Risikobereitschaft auch hier wieder auswählen. Und das ist eben sehr gut, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen defensiver anlegen. Ich will mich nicht so viel mit Börse beschäftigen, wie wir jetzt vielleicht oder vielleicht auch Teile unserer Community. Und für Einsteiger natürlich super geeignet. Insofern könnte man hier da auch recht leicht Kunde werden. Einfach bei uns in den Shownotes. Genau. Den Link anklicken und dann kann es losgehen.
Und folgt uns natürlich gerne auf Instagram, weil wir müssen ja jetzt auch mal wieder regelmäßiger Community-Depots machen. Da könnt ihr mit uns auch immer in den Austausch treten. Und Marcel, wie war denn deine Woche?
Ja, meine Woche war doch sehr, sehr schön. Ich war bei der Familie im Süden und zwar gleich mal liebe Grüße runter an die österreichische Grenze. Ich war tatsächlich wandern in den Bergen, muss man sagen. Das ist für mich natürlich.
Wie viele Höhenmeter bist du?
Ich glaube 1600 irgendwo, es war der wilde Kaiser, also diejenigen, die sich da unten ein bisschen auskennen, wissen, für mich war das doch eine schöne Erfahrung, hat Spaß gemacht und kann man auf jeden Fall immer als Urlaubsziel mitmachen. Kommt von dort
der Kaiserschmarrn.
Richtig, und das wäre jetzt auch mein Top der Woche gewesen.
Kaiserschmarrn?
Sowas von der beste Kaiserschmarrn, keine bezahlte Werbung, ich meine, ich kenne auch, ich weiß nicht mehr, wie der Gasthof hieß da oben, auf der Hütte, auf der Alm, aber es war der beste Kaiserschmarrn meines Lebens und insofern auf jeden Fall ein lohnenswerter Weg und damit hat man mich ja geködert, dass ich auch mit hochgehe. Und
wie lange hat sich gebraucht für den Aufstieg?
Ich glaube 1,5 Stunden sind wir hochgelaufen und runter ging es dann natürlich etwas schneller, haben uns einfach rollen lassen.
Na, was er dann auch trainiert.
Na klar, na logisch. Ja, nee, also tolle Erfahrung, hat Spaß gemacht und dass ich wandere, ist tatsächlich ein Top der Woche, habe ich so auch noch nicht sagen können. Aber kommen wir zum Wesentlichen und zwar Morphosis hat diese Woche einen Kurssprung hingelegt. Wer ist Morphosis? Morphosis ist ein Biotech-Unternehmen. Sie forschen an vielen, vielen Medikamenten, auch in Partnerschaft mit vielen, vielen großen Pharmafirmen. Insofern ein eigentlicher Hidden Champion, wenn man so möchte, aber auch eben im höheren Risikobereich, weil das Unternehmen immer wieder natürlich auch mit Enttäuschungen zu kämpfen hat, weil vielleicht ein Kandidat abgesagt wird, Phase 2 nicht überstanden und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es eben Spekulationen um Interesse von Incyte. Und Incyte ist auch ein Pharmaunternehmen, welches sich, ich sag mal, gerade auch fokussiert, gerade in dem Bereich, wo Morphosis auch tätig ist. Und das oder diese Spekulation hat ein RBC-Analyst, zumindest so ein bisschen mit herausgebracht. Man verweist so auf eine Studie von Incyte selbst, wo Morphosis erwähnt wird. Also da soll man wohl explizit in dieser Studie immer wieder mal Morphosis als guten Partner damit erwähnt haben, dass das Ganze Sinn macht mit Synergien. Hier würde man auch neue Potenziale für Incyte ermöglichen. Und die Bewertung von Morphosis ist ja eben auch aktuell nicht wirklich hoch. Gerade dadurch, dass dieses Unternehmen enormst eingefallen ist. Mittlerweile notiert die Aktie ja, glaube ich, sogar schon unter 30 Euro. 1 Milliarde Dollar Bewertung ist schon unterschritten worden und sie waren mal deutlich höher. Insofern auch jetzt nicht unbedingt ein allzu hohes Ziel, was man jetzt hier stemmen muss an Finanzierungsziel. Wäre also machbar für Inside, die ja durchaus auch sehr, sehr gut schon operieren, sehr gut wachsen. Wäre also eine doch gute Übernahmespekulation. Der Kurs ist 15% hoch, danach wieder ein bisschen runtergegangen. Wäre also mal interessant, ob diese Übernahme irgendwann verkündet wird. Bei Merck & Co. vielleicht noch hier sieht man auch, dass viel passiert, wenn die Unternehmen runterkommen, dass dann auch öfter mal das M&A die M&A-Aktivitäten hochgehen, das heißt Merger und dass man auch die Acquisitions mit sieht. Und das hat Merck jetzt eben vor, wahrscheinlich mit einer Übernahme von Siegen. Auch sie sind ein Pharmaunternehmen und dieser Deal hätte ein Volumen von knapp 40 Milliarden Dollar, also ist kein kleines Unternehmen mehr. Und $200 je Aktie soll es geben für die Siegen-Aktionäre. Aktuell steht der Kurs bei $175, wäre also hier auch nochmal eine schöne Gap, die man spielen könnte. Aber noch ist das nicht verkündet worden. Man geht aber davon aus, dass man nach den Quartalzahlen Ende Juli dann diese Übernahme vollends verkünden wird. Und Merck & Co. scheint da auch schon in fortgeschrittenen Gesprächen zu sein. Mal schauen, welche Übernahmen es da noch so gibt. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil auch hier natürlich die Unternehmenslandschaft sich permanent ändert und natürlich auch für uns Anleger neue Chancen eröffnet werden. Teilweise auch natürlich Chancen weggehen, weil sie vielleicht privatisiert werden, weil bestimmte Unternehmen eben vom Markt genommen werden. Insofern immer wieder, finde ich, spannend die Unternehmenskunde, die da so vor sich geht.
Ja, also auf jeden Fall ist es denn für dich ein Investment Case?
Also Morphosis hatte ich mal auf der Watchlist lange Zeit. Mir hat dann so die Kontinuität gefehlt. Tatsächlich, also sie kämpfen noch darum, sie wirklich richtig nachhaltig starke Umsätze kriegen. Und sollte das mal der Fall sein, dann wird das sicherlich auch hier für Stabilität sorgen. Merck & Co. ist ja eigentlich auch was sehr Solides, Gesetztes. Ja. Sollte man machen, aber man kann halt doch nicht alles im Depot. Bei dir?
Tatsächlich nicht.
Auch nicht, ne? Nee. Eher Evotec wahrscheinlich.
Evotec zum Beispiel finde ich hochinteressant. Kommen wir wie immer leider zu den Entlassungen der Woche, auch wieder im Startup-Bereich. Und das Startup zum Beispiel, ich finde es immer ganz interessant, die Industrien zu sehen, weil Startups sehen sich ja auch immer als Disruptor. Und wenn Disruptor anfangen zu entlassen, dann könnte es auch ein Indikator sein, dass die Alteingesessenen entweder hier gewinnen oder vielleicht auch bald selber entlassen müssen, aber noch ein bisschen Cash haben, um auch vieles da auch mit durchzuziehen.
Ein längerer Atem.
Genau. Aus San Francisco hat Next Insurance 17% der Mitarbeiter entlassen. Cheddar, Healthcare-Bereich, 24%. Endot, 27%. Dann haben wir Bizarro, 30%. eToro, sieht man auch öfter die Werbung, 6%. Und wo ich richtig überrascht war, Gorillas haben 540 Mitarbeiter entlassen.
Nochmal? Oder
nochmal.
Das war ja schon. Ja, okay.
Ja, nochmal. Am 3.7. wurde das bekannt. Sehr, sehr viel. Aber wir sehen es auch bei den größeren Unternehmen. Da zum Beispiel Telekom Italien 9000 Stellen. Enercon, das Windkraftunternehmen, wird jetzt Staatshilfen erhalten. Dann sehen wir natürlich auch, die IG Metall fordert höhere Löhne. Höhere Löhne kann auch zu Kosten von Arbeitsplätzen gehen.
Schönes Beispiel, gerade die Fluglinie. Ja. Hast du das mitbekommen? In den USA, da streiken die Piloten. Ich meine, klar, die haben im Zweifel einfach eine andere Fluglinie oder einen anderen Arbeitgeber. Aber hier schafft man es, den Arbeitgeber in die Insolvenz zu treiben, weil man streikt.
Krass.
Also fragt man sich, ist das tatsächlich die bessere Logik zu sagen, ich habe lieber keinen Arbeitsplatz, um eben ein paar Prozent mehr Lohn zu bekommen? Schwierig. Aber gut, wahrscheinlich ist man in einer komfortablen Lage, weil alle suchen.
Die Commerzbank hat bisher dieses Jahr 7000 Stellen abgebaut.
Ja, das
3000 weitere sollen noch dazukommen. Also,
ja, aber Commerzbank ist natürlich jetzt auch kein...
Nee, aber also, es bewegt sich
ein bisschen was. Halt, ne?
Lufthansa, hier haben wir auch natürlich die großen Tarifverhandlungen. 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoffen hier auf höhere Löhne. Novartis hatten wir auch schon gesagt, 8.000 Stellen wollen sie kürzen. Es wird interessant.
Ja, das stimmt. Aber gut, ich sag mal, irgendwann wird das auch wieder ein Ende nehmen. Die Konsolidierung wird auch wieder einen Boden finden und auch dann kann es wieder nach oben gehen. Und das ist auch immer wieder erfrischend für den Markt natürlich, zu sagen, okay, das ist eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit. Kostenstruktur ist eben auch wichtig, nicht nur die Umsatzseite. Und wenn man das alles im Griff hat, kann man eben auch langfristig profitabel arbeiten, was natürlich das Wirtschaften eigentlich als Grundlage steht. Ne? Das ist ja klar. Neues gibt's bei Niebe und viele, viele fragen uns ja, wir sind investiert mit der M4E Holding und Niebe ist ja, ich sag mal, ein Hersteller für Wärmepumpen unter anderem und natürlich auch viele andere Produkte, die auch vor allem in der Nachhaltigkeit sehr, sehr gefragt sind. Und ich sag mal, auch viele in unserer Community, die wissen, dass wir investiert sind, aber selber auch investiert sind, haben uns gefragt, ja, wie schätzen wir die neue Lage ein? Das Unternehmen ist stark runtergekommen, also eine gewisse Leidenszeit hat hier natürlich jetzt ein paar Monate Vorrang gehabt. Und das tut natürlich weh, wenn man ins Depot schaut und dann diesen Einsturz sieht. Ja, war eine oder ist eine Erfolgsstory, die jetzt einfach mal eine kleine Delle hatte, aber nun gibt es neue Nachrichten. Und zwar, Wärmepumpen sind ja weiterhin grundsätzlich nicht wegzudenken. Eher ganz im Gegenteil, man braucht mehr davon und ist eben auch wichtig für ein nachhaltiges Energiemanagement. Niebe kauft jetzt aber auch noch weitere 41% von Pacific Energy Fireplace Products. Klingt total spannend, ist ein kanadisches Holzofenunternehmen. Geht gerne mal auf die Seite. Es sind wirklich süße kleine Öfen Holz. Und zum Heizen, ich sag mal klar, für Holz ist das durchaus, oder Briketts, durchaus noch eine schöne Alternative zur Gasheizung.
Ja.
Wäre also insofern da auch nochmal eine gute Übernahme. Jetzt ist man Mehrheitseigentümer dieses Unternehmens mit 51% und jetzt hat man eben auch Kamine und Öfen als Aktionär mit im Depot. Und jetzt gab es ja noch den sogenannten Wärmepumpengipfel der Bundesregierung und das heißt, es gibt ein neues Ziel. Man möchte 6 Millionen Wärmepumpen in Deutschland bis 2030 mindestens. Jetzt hat man 1,1, das heißt jährlich könnten hier 500.000 dazukommen, nur in Deutschland. Wenn Niebe hier nur ein Teil des Marktes spielt, gibt es hier schön weiterhin starke Tendenzen.
Ja.
Und dann muss man dazu sagen, dass die Niebe-Aktie ihren Abwärtstrend zumindest gebrochen hat. Ob das nachhaltig ist, werden wir jetzt erst sehen am Tag der Aufnahme. Aber man ist über diese Trendlinie rübergesprungen. Gut möglich, dass wir jetzt hier einen Trendbruch haben und der Aufwärtstrend oder erstmal der Seitwärtstrend natürlich anberufen ist, um danach in den Aufwärtstrend überzugehen. Lassen wir uns überraschen, können wir jetzt natürlich noch nicht sagen.
Aber die Niebe-Aktie steht gerade schon 5,3% vorbörslich.
Weil der Ausbruch, ich sag ja. Niebe ist, also man muss natürlich den Originalchart nehmen, also die schwedischen Kronen. Daran ist es dann besser zu sehen.
Freitag, der 8. Juli, 8.52 Uhr.
Genau, und hier hat man im Prinzip dann das erste Mal den Ausbruch und jetzt kommt eben auch Kaufdruck rein. Und das wird dazu führen, dass die Aktie zumindest erstmal wieder kurzfristig steigen wird. Natürlich auch wieder hier und da ein Rücksetzer, was natürlich wiederum einen Aufwärtstrend ausmachen könnte. Aber der doppelte Boden bei 70 schwedischen Kronen hat gehalten. Gutes Zeichen für eine Bodenbildung.
Auch vielleicht ein gutes Zeichen für die Lufthansa ist, dass Milliardär Michael Kühne ist jetzt der größte Einzelaktionär der Lufthansa.
Geil, stell dir mal vor, du kannst sagen, dass dir 15% der Lufthansa gehören. Krass.
Also ob man
fühlt sich trotzdem gut
von dieser Airline im Moment 15% halten möchte oder auch nur 1%, wage ich
Mut
zu bezweifeln.
Es gehört auch Mut dazu.
Ich kann nur sagen, aufgrund dieser ganzen Flugausfälle, du kriegst ja 250 Euro alleine schon im Inlandsflug. Ich habe schon 1.000 Euro dazu verdient, die letzten 4 Wochen. Danke, Lufthansa.
Ja. Ist das ein Geschäftsmodell, jetzt viele Reisen zu buchen und darauf zu spekulieren, zu sagen,
weiß ich
dass
nicht.
Die ausfallen? Also,
und das, was ja richtig crazy ist, wenn die das dann ablehnen, dann gibt es ja findige Unternehmen, die sagen, verkauf uns doch einfach mal diese Anfrage. Wir nehmen 30%.
Ah ja, na klar.
Und wir rechnen das aus. Und bevor die Lufthansa vor Gericht geht, wollen die sich vergleichen. Und dann kriegst du tatsächlich auch nur einen Teil von. Aber du hast keine Kosten.
Ja, ist kein Aufwand. Ne?
Naja.
Praktisch.
Michael Kühne sagte die Woche, als langfristiger Investor steht die Kühne Holding der deutschen Lufthansa partnerschaftlich an der Seite und vertraut auf die Stärken des Unternehmens, das mit seinen 3 Divisionen Technik, Cargo und Passage ja insgesamt gut balanciert tätig ist. Der Aktienkauf kann als Bekenntnis zur Lufthansa gesehen werden. Das Unternehmen steckt ja aktuell in schweren Turbulenzen. Meine Idee dahinter. Die Lufthansa wird sich irgendwann aufteilen. Michael Kühne ist natürlich Logistikunternehmer und die Kühne Holding wird den Cargo-Bereich übernehmen.
Witzig, ich hatte gerade den gleichen Gedanken, also ganz spontan, ja. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht und ich habe gerade mal geschaut, die Kühne und Nagel Aktie, die ist ja in der Schweiz gelistet,
ja.
Unter Schweizer Franken, da sind wir ja bei 28 Milliarden Bewertung. Also durchaus denkbar, dass man hier einen Teil der Lufthansa,
zum Beispiel den Cargo,
ich glaube insgesamt nur die 6 Milliarden, schauen wir mal kurz nach.
Lufthansa.
Also das wäre natürlich eine ganz
6,6 Milliarden.
6,6 Milliarden und der Teil davon, Cargo, ist wahrscheinlich der größere Teil aktuell noch. Da wird man, also wahrscheinlich sogar über 3, aber das wäre ja trotzdem stemmbar für Kühne und Nagel. Vielleicht, also ein Schelm, wer der Böses denkt, ist auf jeden Fall.
Wäre aber wäre eine Idee, wir sollten sowas mal aufschreiben.
So, ja, wir sollten das, vielleicht kann es auch die Community erinnern, wenn es dann soweit ist, falls es soweit ist, vielleicht auch ein guter Pick zu sagen, okay, einfach mal spontan die Lufthansa-Aktie, ich meine, ist eh gerade bei 5 Euro an der untersten Stelle der Seitwärtsbewegung, die ja schon sehr gut und nachhaltig hält, muss man
wir
sagen.
Wir waren auch schon mal bei 12 vor 3 Jahren.
Ja, richtig.
Oder aber selbst bei 22 vor 5.
Gut, klar, ne, aber letzten Endes hat man ja hier die Seitwärtsphase, die ist jetzt schon bei 5 Euro sehr oft hat die schon gehalten. Ich meine, jetzt bin ich bei 5,70. Gegebenenfalls, wenn ein Angebot kommt, wird natürlich hier eine Aufwertung stattfinden müssen. Wenn eins kommt, ist eine reine Spekulation, darf man nicht vergessen. Ja, vielleicht ein Patient, der es dann bald geschafft hat. Wäre aber natürlich interessant, ne? Für Kühne wäre natürlich auch eine super
Leistung. Ich schreibe das mal jetzt auf unsere Webseite. Spekulation.
Spekulation des Tages. Wir sollten auch einen Insta-Post machen. Das ist Brainstorming live hier am während des Podcasts.
Es gibt jetzt eine Seite auf unserer Seite, unsere Spekulation. Ja. Und wenn wir eine haben, tragen wir das live ein.
Okay. So,
ich mache das jetzt. Du machst schnell das nächste Thema.
Ja, genau. Es gibt ein Update zu Uniper. Wir hatten es letzte Woche schon besprochen. Uniper steckt natürlich in Schwierigkeiten aufgrund der ganzen Gassituation in Russland. Dadurch, dass jetzt weniger geliefert wird, hat Uniper natürlich einige Probleme. Und die Bundesregierung, die erwägt jetzt einen Einstieg, wie schon bei der Lufthansa zur Corona-Zeit mit bis zu 30% Anteil, also schon ein ziemlich heftiger Einstieg, krass, der natürlich notwendig ist, um das Unternehmen weiterhin fit zu halten und aktiv zu halten. Klima- und Wirtschaftsminister Herr Habeck, der betonte, der war diese Woche bei Lanz, dass die kritische Infrastruktur natürlich nicht fallen gelassen werden kann. Also durch die Blume gesagt, Uniper muss man natürlich retten. Es wäre auch undenkbar, das nicht zu tun, einfach weil man natürlich, ich sag mal, A, hat das Unternehmen das nicht selbst verschuldet, wenn man jetzt mal abgesehen davon, dass man jetzt natürlich eine gewisse Abhängigkeit hat, was natürlich auch politischerseits stattgefunden hat, dass man da jetzt natürlich nicht fallen lässt, einfach mal, damit die Leute natürlich weiterhin versorgt sind, dass die Industrie weiterhin versorgt ist. Also das ist natürlich relativ klar. Und insgesamt ist es ein sehr komplizierter Prozess zwischen Einkauf und Verkauf von Gas. Wenn man sich da mal reinfuchst, merkt man erstmal, dass es schon tatsächlich keine leichte Aufgabe ist und dass man auch relativ schnell als Unternehmen da in die Bredouille kommt, sobald eben tatsächlich übergeordnete und außergewöhnliche Ereignisse eintreten, wie eben ein Krieg oder eben ein Embargo von Gas oder eben die Nichtlieferung mehr von Gas, muss man ja sagen, was ja durchaus demnächst auch auf 0% fallen könnte, wenn Putin es eben so will. Außerdem hat man natürlich noch weitere Zahlen bekommen. Und zwar, lieber Philipp, hatten wir letzte Woche die Klammer aufgemacht bei den Zahlen beim Ausblick bei About You. Da haben wir gesagt, hey, schauen wir mal, wie die Zahlen eigentlich sind.
Besser als Zalando oder nicht?
Unterm Strich muss man sagen, also kann man es wahrscheinlich erst am Ende des Jahres, des Geschäftsjahres natürlich wirklich resümieren. Aber auch bei About You gibt es eine starke Kaufzurückhaltung. Natürlich wegen Inflation, wegen des Krieges, Unsicherheiten, die jetzt hier natürlich mit eine Rolle spielen. Außerdem hat man sehr, sehr hohe Kosten und zwar, man hat Marketingkampagnen direkt gestoppt. Das ist ziemlich heftig, wie ich finde. Man hat Lieferschwierigkeiten, wie so viele, die hohen Investitionen, die man sowieso hatte in den Expansionskurs, den man eben vollführt. Man muss ja dazu sagen, dass About You deutlich, ich meine, an einer anderen Stelle steht als Zalando vom Lebenszyklus. Ja. Zalando ist viel größer, gesetzter mittlerweile. Und man hat trotzdem, und das ist das Positive, einen Kundenzuwachs von plus 28% erhalten. Das heißt, auch wenn Zurückhaltung insgesamt stattgefunden hat, hat man trotzdem Neukunden gewonnen auf einem sehr guten Niveau. Der Umsatz ist insgesamt um 19,8% raufgegangen, also 20% Wachstum Quartal über Quartal. Im Dachraum sind es aber allerdings nur 10%. Das ist also gar nicht so viel. Also jetzt sind wir auch nicht so weit weg von Zalando. Und wie gesagt, Zalando ist auf einer höheren Ebene.
Ja.
Außerdem beeinträchtigt diese 19,8% Umsatzwachstum vor allen Dingen die Geschäftskunden mit 45% Umsatzwachstum im Verkauf der Shop-Technologie. Man hat ja die Technologie, die man letzten Endes als Service weiter mit verkauft. Und das wächst mit 45% sehr, sehr rasant, was natürlich hier das Insgesamtergebnis sehr, sehr stark schönt. Das heißt, so viel besser sind die Zahlen auf dem niedrigen Niveau als bei Zalando. Was man aber gemacht hat, man ist bei den Zielen geblieben. Man hat nicht die Jahresziele kassiert. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass man wieder, wie gesagt, in einer anderen Phase ist. Man hat noch den Rückenwind der Expansion selber. Mhm. Insofern ist es natürlich klar, dass man hier weiterhin optimistisch ist, aber nach wie vor kann es natürlich passieren, dass man hier noch die Geschäftszahlen einkassieren muss oder vielleicht auch Zalando überrascht, je nachdem, wie es läuft. Und das wird sich dann eben zeigen.
Aber die Aktie ging ja danach ins Plus.
Genau, liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich allgemein die Woche eine sehr gute Woche war. Hätten wir heute Depotrückblicke, hätten wir schon deutlich bessere Ergebnisse berichten können, als es eben letzte Woche der Fall war. Wir hatten also insgesamt einen positiven Markttrend diese Woche. Ja. Und vor allem auch bei Tech und E-Commerce ging es eben doch rasch nach oben, auch bei Shopify, muss man sagen.
Wie oft bestellst du eigentlich Essen?
zwei, dreimal im Monat vielleicht.
Ja, also seitdem wir nicht mehr in der alten Wohnung aufnehmen, sind wir ja Dominos, meine Aktie
bricht ein wegen
bricht
uns.
Eigentlich ein wegen uns. Salami Supreme gibt es jetzt nicht mehr. Amazon beteiligt sich am strauchelnden Essenslieferdienst Grubhub. Und der US-Konzern beteiligt sich mit 2%. Und Grubhub ist Anteilseigner von Lieferando, Just Eat Takeaway. Also doch schon eine ziemlich große Nummer. Und am Aktienmarkt sorgte diese Nachricht für Begeisterung am Mittwoch. Die Just Eat Takeaway-Aktie legte um 20% zu. Nichtsdestotrotz ging es dieses Jahr bereits 70% bergab.
Genau, vielleicht noch kurz zu, nochmal zur Klarheit. Also Lieferando ist natürlich Tochter von Just Eat Takeaway und Just Eat Takeaway gehört letztendlich auch Grubhub.
Genau.
Nur damit das nochmal einordnen.
Und die Unternehmensbeteiligung hat aber Vorteile für Amazon-Kunden und sollen auch einen Zuwachs für das Geschäft bringen, weil konkret können Prime-Mitglieder in den USA für ein Jahr kostenlos eine Grubhub-Mitgliedschaft eingehen und zahlen keine Liefergebühren für die Restaurantmahlzeiten. Finde ich ziemlich cool. Toller Mehrwert. Würde ich tatsächlich wahrscheinlich auch cool finden, wenn es sowas in Deutschland geben würde. Wenn der Deal genügend Kunden bringt, kann Amazon seine Beteiligung auf 13% aufstocken. Also ich glaube, am Ende gibt es aber hier wieder einfach nur dieses Sprichwort, Amazon wird wahrscheinlich wieder gewinnen.
Ja, das ist eine tolle Kooperation insofern, weil natürlich jeder davon profitiert. Grubhub könnte neue Kunden gewinnen, weil sie natürlich über Prime, ich sag mal, dahingehend subventioniert werden. Andererseits kann natürlich auch Amazon dadurch mehr Kunden gewinnen für Prime. Diejenigen, die bei Prime sind, bleiben meistens auch bei Prime. Insofern könnte das durchaus eine schöne Win-Win-Situation werden. Und wenn es nicht passt, dann, mein Gott, dann gibt man das halt wieder ab und hat sie sich jetzt auch nicht allzu sehr die Finger verbrannt. Das kann sich Amazon durchaus leisten.
So, jetzt, bevor wir zum Top der Woche kommen, ist es soweit.
Es wird wir gezogen. Ziehen
die nächste Branche für die MVI Holding.
Letztes Mal hatten wir gezogen.
Medizintechnik, Edward Life Sciences haben wir gekauft. Link dazu, wie gesagt, gibt es auch in den Shownotes. Und wir freuen uns total. Jetzt hat der Peter auch endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit, die neue Aktienanalyse zu schreiben.
Muss die aktuelle von Edwards ist ja da oben, genau. Die kann man sich jetzt anschauen. Ich mische noch mal kurz hier die jeweiligen Karteikarten mit den jeweiligen Branchen, die auch drauf sind. Und liebe Philipp, du darfst jetzt gleich ziehen.
Oh, ich bin total gespannt.
Hast du einen Wunsch? Nein. Wunsch ist glücklich.
Im Moment tatsächlich sehr, sehr glücklich.
Schön. Schön. Das Depot wächst ja auch, ne? Mittlerweile. Wir haben ja schon einige Positionen drin.
Da.
Ich bin gespannt.
Ich auch. Oh,
wenn der Puls höher geht und die Apple Watch sagt, jetzt beruhig dich doch. Rüstung? Ja, wir haben Rüstung. Oha. Wir haben Rüstung gezogen.
Das ist doch fürs Depot.
Ist doch eigentlich auch genau Peters Sache. Ja, da richtig Spaß an Rüstungsaktionen.
Der alte Bogenschütze. Ja. Und gut, okay. Schreibt uns gerne mal auch auf Instagram eure Favoriten für die Rüstungsindustrie.
Krass, überraschend. Ein bisschen spät vielleicht, aber gut, müssen wir durch. Ne? Ist halt immer so.
Leider ein Übel, welches wir brauchen. Und jetzt auch mein Top der Woche, also nicht die Rüstungsindustrie, sondern die Bundesbankstudie. Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen setzt sich fort und ich freue mich jetzt schon wieder auf den Shitstorm in den Kommentaren, wie wir als, was sind wir eigentlich für eine Generation? Hipster-Baby-Boomer? Irgendwas? Keine Ahnung.
Nein.
Das ist immer, ich verstehe das immer nicht. X, Y, Y, Z. Was kommt denn danach?
Ja, werden wir doch sehen, ne?
Naja, egal. Also, der Trend zum bargeldlosen Bezahlen setzt sich fort. 2017 wurden noch 74% aller Zahlungen mit Bargeld getätigt. Finde ich jetzt schon viel. Ich finde jetzt, selbst 2021, die Zahl immer noch erschreckend hoch. 58% aller Zahlungen werden immer noch mit Bargeld getätigt. Nichtsdestotrotz, von 74 auf 58. Kartenzahlungen haben jetzt natürlich auch einen großen Anteil mit 23%. 2017 waren es gerade mal 19%. Und jetzt natürlich auch dieses Auflegen, dieses Wischen. Also Einkäufe meistens ja auch, also entweder mit Apple Pay zum Beispiel oder Google Pay oder hier auch Kartenzahlungen unter 50 Euro. Das stehen jetzt schon für 15%. Ich nutze das eigentlich nur noch, so Apple Pay. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja,
Bargeld habe ich eigentlich nie dabei.
Geht mir auch so. Ich bin tatsächlich kein Bargeld. Ich habe kein Bargeld größtenteils.
Aber selbst die Bäcker steigen ja jetzt um. Sind auch umgestiegen.
Corona-Dank war es ja. Und das war ja mein größtes Problem. Also ich verstehe keinen Händler. Und das bin ich nach wie vor überzeugt davon. Verstehe ich keinen Händler, der Kartenzahlung nicht anbietet, denn es gibt Systeme, die es kostengünstig machen. Also nicht alles kostet dauerhaft eine Gebühr. Gibt auch Anbieter, wo es günstig ist und wo man auch die Beiträge hat. Ich habe nie verstanden,
warum Clubs und Diskotheken das meistens nicht machen.
Niemals verstanden.
Also wir waren ja in Prag, da geht's.
Da geht's, klar. Und ich sag mal, jeder Club, viele Clubs machen es auch mittlerweile. Und letzten Endes am Ende, du hast nicht die Begrenzung des Bargeldes da, du wirst mehr ausgeben. Und das zählt für einen Bäcker, wenn ich früh hingehe und sage, ja, ich habe bloß 1,50 mit, habe mein Bargeld nicht, weil ich nicht nochmal zur Sparkasse oder wo auch immer hinrennen wollte, dann nehme ich halt auch nur das. Hast
du viel Geld gewaschen in diesen Clubs? Dass man deswegen keine Kartenzahlung macht?
Das weiß ich nicht. Das, ja, gut, möchte
wir sind
ich
ja
nicht.
Auch hier kein Steuerverhandlungs-Podcast.
Genau, also es ist auch irrelevant, aber rein, wenn man den unternehmerischen Gedanke dahinter hat und ich sag mal auch ein Geschäftsmodell führt, was man solide und natürlich auch seriös führen möchte, dann macht es durchaus Sinn, lieber ein paar mehr kleine Kosten zu haben,
aber dafür viel mehr Umsatz. Taxifahrer steigen um. Du hast immer noch heutzutage, du steigst in den Taxi, haben Sie kein Bargeld dabei?
Ja. Ich meide mittlerweile Läden, wo es tatsächlich nicht geht. Das heißt nicht, dass ich gegen Bargeld bin, ich bin einfach nicht, ich bin für beides, ich bin offen.
Du bist eher Krypto gegenüber.
Ich möchte, dass man halt einfach wirklich alles mögliche an Möglichkeiten des Zahlens hat, was eben, ich sag mal, die Alternative ist. Und wenn ich dann mein Handy auflegen kann, ist das natürlich eine einfachere Geschichte, als jedes Mal zum nächsten Automaten zu rennen. Tolle Entwicklung. Ich finde, es kann auch ein bisschen mehr werden.
Alles für die Visa-Aktie.
Ja, das kommt noch hinzu. Ja, also dass natürlich die Zahlungsdienstleister da auch nochmal mit profitieren. Profitiert hat auch Samsung. Und das richtig mit Stärke. Und zwar gab es ja letzte Woche Probleme in der Halbleitergeschichte. Also viele, viele Unternehmen wie auch Nvidia und auch AMD sind nochmal richtig stark unter Druck gekommen, nachdem Micron dieser Halbleiterwert allgemein unter Druck kam, weil die Aussichten extrem schwach waren. Die Ziele waren okay. Das hat man in dem letzten Quartal ganz gut gemacht. Aber die Aussichten waren richtig schwach. Und jetzt, und damit hat man natürlich den ganzen Sektor unter Druck gesetzt, weil man dachte, wenn die Aussichten bei Micron so schlecht sind, dann wird das natürlich auf die anderen umschlagen. Und jetzt gibt es natürlich ein positives Zeichen seitens Samsung. Sie haben Quartalszahlen gebracht, fast 60 Milliarden Dollar Umsatz. Damit hat man das Ziel getroffen und 21% Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal hingelegt. 10,7 Milliarden Dollar werden daraus, also auch ein Sechstel, wird dazu zu gewinnen. Und das ist zwar etwas unter den Erwartungen, liegt natürlich aber auch an sowas wie Lieferprobleme und so weiter. Und jetzt eben das ganz Wichtige dahinter, die Chips für Datenzentren, also Halbleiter für Datenzentren, sind weiterhin die Treiber für das Wachstum.
Ja.
Ein gutes Signal für die Peer Group, wie ich finde, also Nvidia, AMD und auch die anderen Chip-Hersteller, die jetzt zuletzt unter Druck gekommen sind, sind eigentlich zu Unrecht unter Druck gekommen, weil Micron eine schlechte Aussicht präsentiert, heißt das nicht, dass es den anderen genauso schlecht geht. Das Einzige, was man hier natürlich als Wermutstropfen sehen muss, TV- und Smartphone-Geschäft, das wächst deutlich langsamer, man hat eine gewisse Sättigung in den unsicheren Zeiten. 61 Millionen Smartphones standen am Ende des letzten Quartals unterm Strich da. Das sind 16% weniger als im Vorjahreszeitraum, also hier scheint eine gewisse Sättigung erstmal zu haben. Trotzdem, die Rechenzentren treiben den Ausblick. Die Samsung verbriefte Aktie geht nach oben und nimmt die ganzen anderen Halbleiter wieder mit. Außerdem hat Taiwan Semiconductor ja auch gesagt, dass die Auftragsbücher voll sind und wir nichts an irgendwo Eindelle oder irgendwie eine Rezession in diesem Sektor zu sehen ist. Also ist für mich ein Top. Die Halbleiterwerte stehen besser da als gedacht.
Wir besprechen ja auch nächste Woche mit Qualcomm einen weiteren Halbleiterwert in unserem Aktiencheck, also da auch mal am Mittwoch reinhören. Kommen wir zu meinem Flop der Woche und das ist das neue Hauptversammlungsgesetz. Ich glaube, viele haben es gar nicht so mitbekommen, aber ein Gesetz wurde jetzt auch erlassen. Es regelt die virtuellen Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und sie soll Unternehmen jetzt dauerhaft ermöglicht werden. Und das finde ich natürlich richtig gut. Dass es das virtuell, aber auch natürlich in der realen Welt gibt. Aber wozu braucht es überhaupt so ein Gesetz? Weil während der Corona-Pandemie waren ja Hauptversammlungen vor Ort zeitweise unmöglich. Also hat der Gesetzgeber eine Notfallregelung erlassen. Sie erlaubt es Unternehmen, ihre Hauptversammlung auch digital abzuhalten. Wir in uns Bayer haben wir uns zusammen auch angeschaut. Diese Regelung läuft jetzt Ende August aus und das neue Gesetz wird einfach digitale Hauptversammlungen danach auch ermöglichen. Was steht drin? Also, es steht einmal drin, dass Unternehmen in ihre Satzung dem Vorstand ermöglichen können, Hauptversammlungen auch virtuell abzuhalten. Eine solche Erlaubnis muss auf maximal 5 Jahre beschränkt und danach per Hauptversammlungsbeschluss erneuert werden. Aktionäre können bei virtuellen Versammlungen per Videoübertragung teilnehmen. Sie dürfen, und das war ja bei Bayer zum Beispiel damals nicht möglich, wie bei analogen Aktionärstreffen auch Anträge stellen und haben ein Rederecht auf der Hauptversammlung, Dafür müssen sie sich per Video dazuschalten lassen. Finde ich gut. Finde ich wirklich in Ordnung.
Stelle ich mir so witzig vor, wenn dann hier
ohne Unterhose sitzt der Marcel dann da.
Otto O. in der Jogger und fragt so, hey, was ist mit der Bayer-Aktie passiert?
Ja. Mhm, schön. Und die Unternehmen können auch festlegen, dass Fragen zu den Tagesordnungspunkten spätestens 3 Tage vor der Hauptversammlung eingereicht werden müssen. Ein wesentlicher Unterschied zur analogen Hauptversammlung. Die Unternehmen müssen die Vorabfragen dann aber auch vor dem Aktionärstreffen schriftlich beantworten. Okay, aber, und das ist mein Flop, ist diese, man kann keine neuen Fragen zur Tagesordnung mehr einreichen und man kann keine Nachfragen stellen. Und was richtig schlimm ist, finde ich persönlich, der Geschäftsführer kann zum Beispiel eine Höchstzahl oder der Vorstand und der Aufsichtsrat können eine Höchstzahl an Fragen festlegen, die eingereicht werden können. Ah. Und das, finde ich, beschneidet die Aktionäre enorm. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Aktiengesellschaft, zum Beispiel die BAG aus Leverkusen. Und da ist ein CEO, der übernimmt eine Firma, die Unkrautvernichtungsmittel herstellt.
Nennen wir sie M-Punkt.
M-Punkt. Und der CEO B-Punkt wird einfach auf der Hauptversammlung entlassen. Dann kann niemand eine Frage dazu stellen. Also,
ja,
unglaublich.
Stimmt. Aber geht es nicht auch ein bisschen darum, dass man hier nicht mal die Hürde, eine Frage einzureichen oder die auch selbst zu stellen, ist ja geringer, als wenn man in der Präsenz nach vorne muss und dann die Frage stellt. Ist natürlich online eine kleinere Hürde, ja. Und man würde natürlich dann dazu, oder könnte dazu führen, dass manche einfach ausufernd viele Fragen stellen, die man vielleicht nicht zusammenfassen kann.
Also es kann ist ein gutes bisschen, Recht.
Es ist ein
gutes Recht eigentlich, dass du als Eigentümer dem Vorstand auch so viele Fragen stellen darfst, wie du möchtest. Was mir halt, also was sie auch teilweise machen, ich war ja auch schon auf Hauptversammlung, dass sie die Redezeit begrenzen. Ja. Aber mal eine Nachfrage stellen zu dürfen.
Wäre ganz gut, wenn man Eigentümer ist mit.
Finde ich schwierig. Also gefällt mir überhaupt nicht.
Okay, was ich aber gut finde, ist, dass man jetzt zumindest beide Möglichkeiten hat, wie auch schon beim Bezahlen. Also man kann Bargeld oder einfach direkt da sein.
Aber du beschränkst es meines Erachtens nach noch zu sehr ein, dass man sagt, Fragen, zum Beispiel wenn du sagst, wir machen nur 5 Fragen, machen wir halt nur 5 Fragen.
Ja, sollte man vielleicht dann nochmal regeln, beziehungsweise natürlich auf den gesunden unternehmerischen Stand sehen.
Also das ist, das finde ich, geht gar nicht. Ja. Weil es kann trotzdem in den 3 Tagen vor der Hauptversammlung viel passieren.
Das stimmt, na klar, haben wir ja auch schon öfter gesehen. Wäre da vielleicht noch eine Verbesserung, aber immerhin.
Ob es Wirecard noch geben würde, wenn es nur virtuelle Hauptversammlung geben würde? Keine Nachfragen.
Lass es lieber.
Wo ist Herr Marschall?
Wer?
Naja. Ich frage mich immer die ganze Zeit, als wir damals auf der Wirecard-Versammlung waren,
ob wir ihn hätten festhalten sollen.
Ja, ob der kann da sein. War. Ja,
weiß man nicht. Ja, wir haben ihn nicht gesehen. Oder doch, haben wir doch. Na klar, saß er vorne. Er saß da vorne im Board.
Markus Braun.
Der saß vorne im Board, natürlich. Ja,
war
doch,
der da? Na klar. War es der echte?
Das wissen wir natürlich wiederum nicht. Egal. Nicht weg vom Schlechten. Wir bleiben beim Flop. Ja, neben dem Krieg, der nach wie vor anhält, was natürlich ein Flop weiterhin ist für uns alle, hätte man auch den Flop nehmen können, dass wir in den Top-Unternehmensbewertungen kein Deutsches mehr dabei haben. Das ist eigentlich auch traurig.
Ja.
Aber ist nicht mein Flop der Woche. Es gibt noch was Schlimmeres, und zwar, wir hatten ja letzte Woche von Airbus gesprochen im Aktiencheck. Und die Chance für Airbus ist ja, die Schwäche von Boeing zu nutzen. Und jetzt kommt noch was Schönes dazu. Und zwar, und das ist mein Flop der Woche, Boeing, der CEO, der neue, der Dave Calhoun, hat nicht ausschließen können, dass die Bestellungen der 737 MAX 10 storniert werden. Weil gegen Ende des Jahres läuft ja die Frist aus, die der Kongress gesetzt hat für die Warnsysteme, die im Prinzip jetzt, man hatte ja 2017 und 19, glaube ich, 2 Abstürze oder 18 und 19, 2 doch dramatische Abstürze, in dem diese Maschinen beteiligt waren und Ursache war ein technischer Defekt. Und jetzt soll eben diese Warnsysteme sollen überarbeitet werden. Die Crew soll Schulungen, also auch das Flugpersonal soll dazu Schulungen ableisten. Und die neuen Anforderungen sind eben seit dem Absturz im Gesetz verankert. 2020 hat man diese erlassen. Und das Absturzdesaster sollte eben so nie wieder stattfinden. Deswegen hier eine Regulierung, die durchaus Sinn macht. Und die Vorlage war eben jetzt Dezember 2022, damit diese Flugzeuge wieder zugelassen werden. Also hätte man oder würde man das bis dahin erfüllen, kann man die Zulassung, also sprich, dann würde die 737 MAX 10 wieder oben in der Luft sein und könnte dann wieder, ich sag mal, für Boeing auch Umsatz einspielen. Doch jetzt, wenn das nicht klappt, kann es eben sein, dass Boeing gezwungen ist, diese Bestellungen zu stornieren. Und das heißt ganz konkret 640 Maschinen. Das ist, glaube ich, die Jahresleistung zwei Drittel der Jahresleistung von Airbus insgesamt. Also so viele Maschinen sind das. Von 17 Fluggesellschaften. Und das wäre natürlich nochmal ein herber Rückschlag. Und wenn diese Nachricht kommt, bin ich mir sicher, wird die Boeing-Aktie auch nochmal richtig scharf nach unten gehen. Es ist eine Aufgabe, die hätten sie erreichen müssen. Und ich meine, noch können sie es. Aber wenn der CEO es schon selbst nicht mehr ausschließen kann, dann ist das natürlich eine ganz schlechte Nachricht. Und wenn er dann wenig Optimismus versprüht, ist es eine viel schlechtere Nachricht. Das heißt, Schnäppchenjäger, aufgepasst. Die Boeing-Aktie, wenn die nochmal richtig einsagt, dann ist das sicherlich, ich sag mal, langfristig eine gute Chance, um mal einfach einen Turnaround reinzugehen. Aber abwarten, diese Nachricht würde ich definitiv nicht zuvorkommen wollen. Heftig, oder? Also, aber für Airbus eine super Chance am Ende des Tages.
Wir könnten ja auch, Airbus ist ja auch ein Rüstungskonzern.
Ja gut, wir wollen es jetzt noch nicht entscheiden. Wir schauen uns natürlich andere an. Wir wollen noch Vorschläge der Community, aber ist es sicherlich auch eine Idee. Werden wir uns überraschen lassen.
Bevor wir zu Marvin sein Depot kommen, müssen wir mal ganz kurz mal über unsere Holding sprechen. Es gab einiges zu vermelden. Wie gesagt, wir haben gekauft bei Scalable Edward Life Sciences und ein Startup von Companisto hat eine neue Finanzierungsrunde hingelegt. Hero Software, die Handwerker-Software. Und wir sind eingestiegen bei 3 Millionen Bewertungen. Und jetzt sind sie auf 8 Millionen gestiegen.
Yes!
Und es scheint sich so das erste Startup zu sein, was sich wirklich so ein bisschen auszahlen wird für uns. Passt.
Ja, so kann es weitergehen. Glückwunsch natürlich auch an die
Gründer. Und du hattest ja auch diese Woche im Podcast, im Startup-Interview, HKK Bionics.
Genau, richtig. Ja, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema im Medizintechnikbereich. Hier hat man die Möglichkeit, lähmende Patienten oder gelähmte Patienten im Arm oder in der Hand wieder, ich sag mal, funktionsfähige Arme hinzubekommen. Das heißt, dass die Menschen wieder aktiv werden können und hier nicht angewiesen sind auf Hilfe, sondern eigenständig wieder greifen und natürlich auch mit sämtlichen Fingern sämtliches machen kann. Ja, also das ist alles schön, kann man sich mal anhören, kann man noch nach wie vor investieren, nur noch wenige, ich habe gestern mal geschaut, nur ein paar Tausend sind noch offen, bis dann die Finanzierungsrunde geschlossen wird.
Also Link dazu auch wie immer in den Shownotes. Und jetzt kommen wir mal wieder endlich zu einem Community-Depot und wir geloben Besserung jetzt wieder öfter, wenn ihr ein Community-Depot habt, schreibt uns auf Instagram oder info@modernvalueinvesting.de und dann könnte mit etwas Glück schon nächsten Monat dein Community-Depot auch mit dabei sein. Und weißt du, was wir machen werden? Wir werden die Zettel so ein bisschen sammeln, wir schreiben die Namen auf und dann ziehen wir einfach so.
Sieht immer raus. Ja,
zack, genau. Den nächsten. So, wen haben wir heute dabei?
Ja, Marvin. Marvin, der liebe Marvin, der folgt uns schon länger. Das weiß ich, weil er auch immer wieder aktiv auch mal Instagram schreibt, was ich sehr, sehr schön finde. Also wer auch immer irgendwelche Fragen hat, gern immer her und auch Ideen natürlich.
Wir nehmen da gerne alles mit. Also wir antworten auch
eigentlich eben. Ja, tatsächlich. Also versucht. Also klar kann es hier und da mal zu ein paar Engpässen kommen, aber wir geben uns Mühe, dass wir alle Anfragen. Also immerhin eine 3 wird reichen oder eine 4 vielleicht. Ja. Naja. Auf jeden Fall, der Marvin ist 25 Jahre alt oder jung und hat eine Banklehre abgeschlossen oder gemacht und studiert zurzeit internationales Finanzmanagement. Also ist im Thema und hat auch 2012 schon angefangen mit Investieren und das natürlich gleich mal mit daneben liegen, aber das gehört natürlich dazu, dass man natürlich im Kauf die ersten, ja, wir kennen das, ist natürlich, ein Kauf gewesen, der, finde ich, sehr spannend ist. Und zwar Praktika hat er gekauft. Und,
Praktika? Na ja, waren die mal an der Börse?
Die waren mal an der Börse. Und heute bankrott. Ja klar, wissen wir ja.
Das ist in Leipzig, gibt es noch einen so einen Laden. Also so ein
da Gebäude. Steht das Gerät noch. Das Gerät, das Gebäude noch. Neben dran. Gegenüber von Tesla. Ja, ist genau. Richtig. Genau so ist es. Und er hat dann längere Zeit einen erhöhten Anteil in Gold, Silber und ETFs gehabt. Und auch im Depot. Und seit Beginn 2021 hat er seine Strategie komplett verändert und vollständig auf Dividendendepot umgebaut und da auch Einzelwerte hinzugefügt zu den ETFs. Und da setzte er eben auf Slow Grower wie Coca-Cola oder 3M, das werden wir dann gleich nochmal sehen, aber eben auch ein paar Fast Grower, die er sich dann mit zugeholt hat und hat auch an sich noch eine Basis, die gebildet wird von manchen Unternehmen, worauf wir auch noch gleich zukommen, wo eben regelmäßig Dividenden reinkommen und eben da, ich sag mal, einen gewissen Cashflow ermöglichen, um weiter zu investieren. Dabei will er trotzdem die Dollarabhängigkeit so ein bisschen in Betracht ziehen und klar, die Quellensteuer ist natürlich für ihn auch immer ein Thema, was er mit berücksichtigt. Ich würde sagen, wir schauen mal rein und gucken mal, was er so mit da hat und ich glaube, als erstes sollte man mal das, ja, ETF und Fonds Portfolio mal anschauen. Und da hat er vor allen Dingen ein paar Themen, die er da spielt, richtig?
Genau, also den größten Anteil hat der iShares Healthcare Innovation mit 27,35%. Healthcare ist natürlich auch ein spannendes Thema. Wie gesagt, gehen wir auch nochmal im Aktiencheck die Woche darauf ein. Dann 23,75% der Automation and Robotic ETF. Also hier geht's voll auf die Zukunft. DWS Global Equities mit 22%. Da möchte ich doch jetzt mal kurz reingucken. Global Equities, was denn da eigentlich so drin ist. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, mir gefallen auf jeden Fall schon das mal die Themen. Fonds, das kann ich ja mal.
Das ist genau, schon mal ganz wichtig. Verkaufsprospekt, ich mach's mal. Portfolio. Da haben wir drin, Platz 1, du wirst größter Einzelwert. Da kommst du nicht drauf.
Na, dann kann ich es nicht raten.
Deutsche Telekom.
Ah, ja.
Danach stimmt. Microsoft, Veolia, United Health, Waste Management, Darling Ingredients, AstraZeneca, Canadian National Railway, VMware ist noch mit dabei.
Interessant, ja. Noch ist mit dabei.
Mhm. Ja. Interessant. Also, ein bisschen Telekom übergibt. Telekom ist ja großes, robustes Unternehmen, auch aus Deutschland. Dann haben wir den Global X Lithium and Battery, DWS Top Asia und Comgest Growth China. Der soll aber jetzt bald verkauft werden, weil es keinen Sinn mehr macht, zwei Asien-Fonds zu haben. Gehe ich voll mit.
Ja, absolut. Dann lieber auf Asien als nur auf China zu setzen, sehe ich auch so. Man muss sagen, bei den Prozenten, dass das jetzt, ich sag mal, 100% ETF und Fonds, also nicht mit, die Aktien hier nicht mit prozentual eingerechnet werden, dann wären die Anteile natürlich im Gesamtdepot etwas geringer. Sprich, die Fonds und ETFs ergeben in Summe 100%. Und ja, finde ich erstmal eine kluge Aufteilung, natürlich auch ein bisschen mit der Gewinnchance, gerade auch im Healthcare-Bereich, Automation, Robotik, also die Zukunftstechnologien, Lithium Battery, ne, also all das so ein bisschen zu spielen, ein bisschen nach vorne zu peitschen, jetzt nicht diesen 0,15 Standard-ETF oder Fonds zu nehmen, finde ich gar nicht so schlecht, wenn man eh, ich sag mal, noch jung ist und ich sag mal, das Alter, die Altersvorsorge, ich sag mal, darauf beruht, dass man jetzt vor allen Dingen erstmal Kapital aufbaut und jetzt nicht gleich davon zehren muss. Außerdem geht er in eine eher defensivere Strategie dann im Hauptdepot, worauf wir jetzt gleich kommen, indem er da eben...
Ich muss aber mal schauen. Was mich natürlich jetzt interessiert, ist der iShares. Also man könnte ja auch das Thema mit einem ETF spielen, dieses Asia-Bereich. Also er gesetzt ja auf den DWS Top Asia. Der hat geschafft in 5 Jahren 28,7% und der ETF 29,3%. Mhm. Tendenziell, wenn man die Gebühren betrachtet, ja, also man hat 1,45%, hat eine etwas geringere Performance. Ich gucke nochmal die Top-Holdings. Also ich würde, glaube ich, hier trotzdem wie immer
mit dem ETF gehen.
Ja, Top-Holding ist hier Taiwan Semiconductor. Hier ist es dann auch so, Taiwan Semiconductor ist mit dabei, Tencent, Alibaba, Samsung, Meituan, Reliance Industries, JD.com, Infosys.
Ja, also auch ein gutes Stück Indien.
Und jetzt haben wir hier Sony, Toyota, Tencent, Samsung, HSBC, NetEase, Tokyo. Also hier scheint noch ein bisschen mehr Japan mit dabei zu sein, deswegen ist wahrscheinlich der Drawdown noch im Moment nicht. Ja, also ich kann es schon verstehen, aber ich würde vielleicht mir den ETF mal anschauen, anstatt den Fonds.
Genau, also der Fonds ist nicht falsch, keine Frage.
Ist ja besser als gar nichts zu machen, aber ich bin ja mehr so der ETF.
Naja, es wäre jetzt, ich sag mal, den Kniff zu tauschen, wäre eher, ich sag mal, Optimierung auf höchstem Niveau. Also es ist vielleicht auch nicht allzu notwendig, aber ist natürlich trotzdem ein guter Hinweis, dass man sagt, okay, hier könnte man vielleicht noch einen Ticken sportlicher werden. Muss man ja aber auch nicht. So, kommen wir zum Hauptdepot, würde ich sagen. Würdest du anfangen?
Ja.
14,3%.
Ist der Spiders S&P US Dividend Aristocrats.
Ja, solide.
Stark. Dann United Health 7,84%.
Ist also sicherlich auch reingewachsen in diese Position, weil ich glaube...
Schöne große Position tatsächlich.
Ja. Ist ja super gelaufen. Nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Alles schick. United Health, Gesundheitssektor ist ein Riesenmarkt. Insofern tolle Position. Ja, kann man nichts gegen sagen.
504 Euro heute eine Aktie. Und fast auf Allzeithoch.
Ja, sage ich ja. Also
580 ist allzeit hoch vom 7.7. von gestern.
Ja, also ziemlich stark, muss man sagen. Also die bilden neue Hochs, obwohl jetzt so viele, ja, eigentlich Sorgen über den Markt stehen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr stark, die Performance. Deswegen wahrscheinlich auch mit größter Anteil im Depot. Wird jetzt sicherlich auch nochmal ein bisschen anders sein. Die Zahlen hat er uns ja schon ein bisschen eher eingesendet. Allianz ist die nächste Einzelposition mit 7,03%. Sehr, sehr, ja, ich sag mal, gesetztes Unternehmen in Deutschland.
Ich war mir überlegen, ob ich... ich bin immer überlegen, ob ich von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechsle. Und wenn ich zum Beispiel zur Allianz gehe, man spart dann ja im Moment als Privatversicherter doch ein bisschen Geld im Vergleich zur gesetzlichen, war ich jetzt am Überlegen, ob ich dann einfach davon Allianz-Aktien kaufe, um dann mit der Dividende so im Alter das auszugleichen.
Ja.
Ob das klappen könnte?
Boah, könnte man.
Mit 32, mit 67 in Rente?
Kommt auch ein bisschen auf deinen Gesundheitszustand jetzt drauf an.
Also super, ich fühle mich gut.
Husten.
Ich fühle mich gut beim Rauchen und beim Trinken.
Rauchen Sie, naja.
Nein.
Täglich, nein, machst du schon länger nicht mehr. Bin auch ganz stolz auf dich.
Ja, die Allianz. Und 4 Kilometer jogge ich dir und komme garantiert im Moment außer der Puste.
Okay, dann
schauen wir. Heute ist das Thema, wieder eine Stunde durchzulaufen.
Sollten wir mal vielleicht zusammen 10 Kilometer laufen, ja. Ja, die Allianz-Aktie ist natürlich jetzt super runtergekommen. Hier stellt sich sogar die Frage, ob man vielleicht mal aufstockt oder vielleicht mal reingeht, wenn man
oder
noch nicht
Munich
investiert
Greece.
Ist.
Da muss ich aber mich bei der Ergo privat versichern und dann kriegst du ja schon wieder Herpes hier, so wie ich es gerade sehe.
Ja, nee, ist tatsächlich auch stark runtergekommen, jetzt zuletzt erst, deswegen auch
aber
da
die
natürlich.
Die Allianz dürfte ja eigentlich von steigenden Zinsen auch profitieren, ne?
Das ist durchaus denkbar, ja.
Also gut, haben natürlich schon. Das kleine Skandelchen gehabt in den USA.
Hm, das stimmt.
Das sieht aber hier, ja. 16,5% seit Jahresanfang eingebüßt.
Ja, also für diese wirklich robusten, starken, großen Unternehmen, da sieht man, dass tatsächlich auch Sorgen tatsächlich da sind.
Vor zwei Tagen am 52 Wochen tief.
Ja, genau.
Dividende von, wird die Dividende gestrichen?
Glaube ich
fast nicht. Eher weniger, 6% für nächstes Jahr.
Wir sind noch bei der Allianz, ne?
Ja.
Gedanklich, ja, genau. Nicht, dass man jetzt hier durcheinander reden.
Eine Rückversicherung. Hier sind wir auch.
Ja. Ist auf jeden Fall ein Stück weit runtergekommen, könnte interessant sein. Klar, die Bewertung ist natürlich gering, keine Frage. Also für alle, die sowieso immer Allianz oder so aufstocken, könnte das durchaus eine gute Gelegenheit sein.
Allianz oder Munich Re?
Ich würde Allianz eher kaufen.
Ja?
Ja, tatsächlich? Definitiv. Also da würde ich eher dahinter stehen. Aber wie gesagt, ist eine Chance, aber hat er ja schon ein großartiges Depot. Braucht man also jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil er hat da schon eine große Lastigkeit drin, wird sicherlich eine Freude haben, wenn die Dividendenausschüttung kommt. Und das Gleiche wird auch für den nächsten Kandidaten zählen,
Appwy.
7% fast Anteil am Depot. Tolles Unternehmen, auch sehr gut gelaufen. Kann BlackRock. Man nicht meckern. BlackRock hat man letzte Woche im Aktiencheck gerne nochmal reinschauen, was wir davon halten. Deswegen hier vielleicht gar nicht so lange aufhalten.
Stell ich auch nochmal den Link gleich direkt rein in die Shownotes.
Richtig, würde ich auch nicht ändern. Tolles Unternehmen. Toll, dass es hier mit dem Depot ist. Die Coca-Cola Company steht für 5,8% des Depots. Ist natürlich ein Dividenden-Player, keine Frage.
Würde ich trotzdem immer
du bist
mit
immer Pepsi
gehen,
du
weil
bist
die auch noch tendenziell die Dividende erhöhen. Aber ich würde es einfach liegen lassen und würde vielleicht nochmal eine Pepsi.
Optional, ja. Okay, er würde quasi Coca-Cola schon noch drin lassen, nicht tauschen.
Ja, ganz ehrlich, also ist ja trotzdem eine Bank.
Ja, ist richtig.
Und wenn es keine Pepsi gibt, trinke ich ja auch eine Cola.
Ja, siehst du, so geht's nämlich. Dann haben wir iShares Stocks Global Select Dividend. Ist im Prinzip nochmal eine Ergänzung im ETF-Bereich. 5% knapp macht das aus. Notwendig oder sagst du?
Also ich glaube, hier wird sich vieles schon doppeln.
Ja, das wäre auch mein erster Gedanke.
US Dividend Aristocrat.
Genau. Könnte man vielleicht überlegen, tatsächlich
vielleicht auch zusammenlegen. Aufteilen. Also die beiden ETFs zusammenlegen oder verkaufen und hier nochmal eine PepsiCo mit reinnehmen. Ich glaube auch tatsächlich, er mag ja gerne so Konsumgüter, was mir hier immer noch so ein bisschen fehlt, um das jetzt schon mal reinzuschmeißen, auch auf der ähnlichen Positionsgröße, vielleicht eine Procter & Gamble. Würde ich hier ganz cool noch finden.
Durchaus eine Idee, das stimmt. Ich würde, glaube ich, auch den zweiten ETF tatsächlich rausnehmen und zu sagen, okay, ich verteile es jetzt noch weiter auf andere Dividendenwerte, einfach weil die Doppelung natürlich sonst unnötig groß wäre vielleicht. Ne? Microsoft mit 4,3%, hier hat man einen schönen Dividendenwachstumswert. Kluge Idee würde ich auch behalten. Disclaimer weiß, machen wir ja auch. Nasdaq mit 4,2%, auch eine solide Geschichte. Ich glaube, langfristig vielleicht sogar jetzt eine schöne Chance, wenn man einen Sparplan hat, einfach zu erhöhen, weil schön runtergekommen. Rio Tinto ist natürlich mit dabei, 4%. Bergbauunternehmen sind ja gerade voll im News. Ne? Man braucht es gerade gefragt. Rio Tinto wird weiterhin profitieren davon. Witzigerweise auch Caterpillar, die, ich sag mal, gerade durch die Bergbauunternehmen richtig gepusht werden im Moment. Nur so als Sidekick. SAP ist mit dabei. Da hat er natürlich erstmal zuletzt nicht viel zu lachen gehabt. SAP hat den Aufwärtstrend, also den ohnehin schon sehr langsamen Aufwärtstrend, nach unten gebrochen und fiel jetzt erstmal ein Stück weit runter. Gut, 4%, aber trotzdem natürlich ein Wachstumsunternehmen etwas solides. Vonovia ist natürlich mit 3,7%, jetzt wahrscheinlich ein Ticken tiefer. Sind ja stark unter Druck gekommen aufgrund der erhöhten Zinsen. Natürlich auch dieser Nebenkosteneffekt. Das darf man nicht vergessen. Vonovia als einer der größten oder der größte allgemein Vermieter in Deutschland wird natürlich auch da starke Kostenanstiege zu verzeichnen haben. Wird man dann sehen in den nächsten Quartalszahlen. Würdest du behalten, Vonovia? Wahrscheinlich schon.
Boah, oder als würde mir vielleicht auch nochmal Vici Properties anschauen. Bin ich ja ein riesen Fan von.
Sollte man vielleicht mal einen Aktiencheck mit reinnehmen.
Vici Properties,
hat noch keiner was von gehört wahrscheinlich.
Hallo, letzte Woche im Aktienpodcast.
Naja, aber jetzt tiefer meine ich jetzt. Ja. Ne? Also das ist sicherlich noch ein Unternehmen, was den meisten jetzt noch nichts sagt. Die Berkshire Hathaway ist mit dabei mit 3,7%. Klar, keine Dividenden, aber Aktienrückkäufe, sagt er auch selber, ist im Hinblick auf die Kursperformance natürlich auch sehr, sehr gut. Starbucks ist mit drin mit 3,7%. Also auch etwas Solides an jeder Ecke, wenn man so möchte, in den Städten. Auch da kann man natürlich super profitieren. 3M haben wir schon angesprochen. Würde ich auch genauso lassen. Schön auch für die Zukunft der Nachhaltigkeit. Orsted ist mit dabei mit 2,6%. Was mir natürlich perfekt gefällt, ist die Toro Price Group, die hier sich ja anschließt mit 2,6% Depotanteil. Würde ich auch jetzt so langsam überlegen nachzukaufen, wenn das nicht schon bei mir eine größte Position mit wäre. ATP ist mit dabei, Personaldienstleister, auch super, 2,6%. Auch wirklich sehr, sehr souverän gesetztes Unternehmen, läuft und läuft und läuft. Und jetzt wird es spannend, ein Bauverein Freiburg.
Ich habe gerade schon geguckt, gibt es da eine Aktie, aber es ist eine Genossenschaft, da hat er Anteile. 3-4% Dividende werden jedes Jahr bezahlt.
Nicht schlecht. Ja, ist auch eine schöne Sache. Regionale Geschichte, ja. Finde ich cool, finde ich spannend.
Ja.
TAKKT Immobilien, ich glaube, das würde ich auflösen. Hier würde ich rausgehen, auch wenn, also würde ich vielleicht noch warten auf den ersten Rügel auf, aber tatsächlich, wenn es dann so eine Stabilisierung gibt, würde ich TAG Immobilien rausnehmen, einfach weil man es mit Vonovia schon gut spielt, vor allem auch regional spielt.
VG glaub, Properties mal anschauen.
Könnte tatsächlich ein guter Pick sein dafür. American Tower, da können wir gar nicht so viel sagen. McDonald's würde ich ebenfalls laufen lassen. Apple ist mit dabei mit 0,5%, also schon kleinere Bereiche. S&P Global, auch interessant, würde ich auch einfach halten. Lam Research mit 0,33%.
Ja, immer weiter.
Und Nike mit 0,3% ist natürlich jetzt eine schöne Chance, mal aufzukaufen noch ein Stück. Nike ist stark runtergekommen, in meinen Augen gar nicht mal so teuer. Und mit knapp 3,5% kam jetzt noch Bristol-Myers dazu, um nochmal die Dividende.
Auch ein tolles Unternehmen. Ich glaube, wenn man hier Geduld hat, wird sich das langfristig auch auszahlen. Also sie sind unglaublich günstig, machen schöne Umsätze, haben die Celgene-Übernahme eigentlich auch gut geschafft. Also
und na gut, mittlerweile auf Allzeithoch, muss man auch sagen. Also haben sich da ganz gut zurückgekämpft und deswegen.
Tolles jetzt Depot. Wird noch ein, zwei Konsumgüterwerte mit reinnehmen, vielleicht auch eine Church & Dwight.
Ja, genau. Was mir ein bisschen fehlt, klar, muss ich auch sagen, also Tech nicht fehlt tatsächlich klar. Also man hat jetzt nicht Dividenden und Tech immer ein bisschen schwer zu vereinen. Man könnte natürlich jetzt die Spekulation Apple antreten, zu sagen, okay, die, ja gut, Apple ist ein bisschen dabei, da könnte man vielleicht auch aufstocken, dass man die Spekulation sagt, okay, viele Tech-Unternehmen werden irgendwann mal zu echten Dividenden-Monstern teils vielleicht sogar, einfach weil sie natürlich hohe Margen haben und behalten. Meinst du,
das ist Salesforce? Wird ein Dividend oder ServiceNow?
Genau, aber man muss ja nicht drauf verzichten, auch Cisco Systems ist ja ein Tech-Unternehmen, was, ich sag mal, schon ordentliche Dividende zahlt. Ja. Bei Intuit findet man durchaus auch schon ordentliche Dividendensteigerungen. Klar ist die absolute Dividendenrendite nicht sehr hoch, aber da wächst man natürlich dann rein. Könnten also auch noch Ideen sein, die man so vielleicht mitnimmt. Ja, wie gesagt, Tech würde mir ein bisschen noch fehlen. Wäre vielleicht auch nochmal, ich sag mal, um das Ganze groß zu machen, auch eine schöne Idee, um da auch Kapital weiter aufzubauen. Klar, vieles ist auch schon in den ETFs
Johnson und
den
Fonds drin. Johnson vielleicht auch. Finde ich eigentlich auch immer eine solide Bank.
Ja, dann aber eher die Medizintechnik, also warten auf die Aufspaltung.
Ja.
Ja, aber gut, Zukunft ist natürlich auch hier schon in den ETFs und den Fonds mit drin, das darf man auch nicht vergessen. Also die hat ja natürlich auch schon einen großen Anteil mit Healthcare und Automation. Insofern ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt hier nicht aus Sportlichkeit losgeht. Nee, ich finde es auch ein sehr gutes Depot. Wie gesagt, die paar kleinen Sachen, aber ich glaube, solider kann man es nicht machen.
Nein, also Chapeau. Sehr tolles
Depot. Und vernünftig, nicht so abgespaced, ne? Also wirklich also jetzt nicht so viele Hochrisiko-Aktien. Richtig gut, also das gefällt mir sehr, sehr gut, ja. Deine Investment-Idee, ich bin gespannt.
3M. Historisch gesehen sind sie aktuell bewertet mit 75% vom historischen KGV. Wichtig ist natürlich, 2009 ging es runter bis auf 50%. Aber vielleicht hier jetzt mal eine erste Tranche. Wir wissen ja, der Aktienmarkt übertreibt sehr gerne. Das ist natürlich auch immer eine Chance. Und ich denke, langfristig könnte auch hier, wenn sich alles wieder ein bisschen beruhigt, auch die Lieferketten, Produktion etc., könnte 3M gut profitieren. Und sie sind aus unserer Welt eigentlich nicht so einfach wegzudenken. Sie sind eigentlich, also ich wette, selbst hier in diesem Büro würden wir 3-4 Bauteile von 3M finden, Produkte etc. pp. Bewertung ist in Ordnung. Ist ein Dividendenaristokrat, sie werden wahrscheinlich weiterhin die Dividende erhöhen. Ich denke, als Ersteinstieg könnte man hier es wagen. Was denkst du?
Ja, bin ich bei dir, 3M. Ich hatte sie ja damals verkauft gehabt, weil mir die tatsächlich dann auch ein bisschen zu unsportlich war und tatsächlich sie auch mit zu kämpfen haben mit Umsatzsteigerungen. Das würde ich auf jeden Fall noch abwarten.
Aber ein defensiver Blue-Chip, Dividendenrendite 4,5%.
Ja, sie brauchen halt wieder Wachstum. Das ist halt, also sie sind letztens nur gewachsen aufgrund der Maskengeschichte. Wenn die Masken nicht gewesen wären, hätten sie tatsächlich stagniert, teils sogar Rückgänge gehabt, was mir dann immer so als Investor Bauchschmerzen bereitet. Aber klar, die Bewertung ist dementsprechend gut.
35% in einem Jahr.
Schon heftig.
Also viel. Ne? Sie sind fast auf dem Niveau wie vor 5 Jahren.
Ja gut. Okay.
Nee, also 38% unter dem Niveau von 5 Jahren, genau so sieht es aus. Also, aber siehe, ich habe jetzt hier nochmal bei Seeking Alpha offen, sie haben jetzt mit Belgien, haben sie mit dem belgischen Staat einen 580 Millionen Deal gemacht, etc. Also, sie können es auch.
Ja. Na?
Dann hatten wir ja noch eine Frage, ganz kurz bevor wir zu deiner Idee kommen, wegen Xylem.
Stimmt.
Wurde uns gestellt, Wasser.
Ja, wie verhandhabst du jetzt? Was hast du vor? Das war die Frage.
Ich überlege tatsächlich nachzukaufen.
Okay, das also das ist, war die Frage jetzt, wie du mit der Xylem-Position umgehst. Die Bewertung
ist hoch, immer noch. Also das KGV liegt bei 31. Vielleicht würde ich aktuell noch halten, mal noch ein bisschen abwarten, wie die nächsten Quartalszahlen sind. Aber wenn man langfristig von diesem Trend Wasser überzeugt ist, glaube ich, kann man mit Wassermanagement das ganze Thema Wasserinfrastruktur gute Renditen langfristig erzielen.
Vielleicht auch hier gleich noch der Hinweis, also Xylem ist nach wie vor im Abwärtstrend, keine Frage, aber man hat die Basis erreicht der letzten Seitwärtsphase von 2020, also von vor Corona, muss man auch vielleicht noch erwähnen, da war eine sehr lange Seitwärtsphase, die 2 Jahre angehalten hat. Diese Basis hat man erreicht und trotzdem ist man ja gewachsen, das heißt, hier könnte eine Unterbewertung da sein, würde trotzdem charttechnisch warten, dass hier wirklich auch der Boden hält und hier nicht weitere Tees gebildet werden. Liegt natürlich auch ein bisschen daran und das würde ich auch auf jeden Fall abwarten, wie die nächsten Quartalszahlen sind. Ob das eben, ich sag mal, auch im Wachstum begründet liegt, das wird sich dann eben auch zeigen. Meine Investmentidee dieser Woche ist Viva Systems. Und Viva Systems ist ja im Gesundheitssektor kaum wegzudenken, digital, auch natürlich mit Cloud und all dem, was natürlich da wichtig ist. Und Viva Systems hat seinen Trend ja schon länger gebrochen, ist einer der Tech-Werte, der ich sag mal, schon vorangeht, jetzt kurz vor einem Ausbruch ist sogar aus der kurz gebildeten, aus dem doppelten Tief, also auch da charttechnisch sehr, sehr interessant, muss man noch mit erwähnen und ich glaube, dass das Unternehmen sehr oder deutlich schneller aus diesem Tief rauskommt als vielleicht so andere Unternehmen, weil man hier natürlich eine robuste Nachfrage hat im Gesundheitssektor, wo viel Geld fließt, wie man es auch bei United Health natürlich sieht, ein riesen Sektor und ich glaube, hier hat man noch eine Chance, auch schnell mal einen sehr guten Einstieg noch zu finden. Rückschlagspotenzial ist natürlich immer da, aber die Quartalszahlen letztens hatten trotz der Schwierigkeiten gezeigt, dass es läuft im Geschäftsmodell. Daher meine Investmentidee heute als Idee auch zu verstehen, Viva Systems. Quartalszahlen gibt es nächste Woche.
Geht's wieder los.
So langsam ja und deine angesprochene PepsiCo beginnt am Dienstag direkt mit der Veröffentlichung der Zahlen des letzten Quartals.
Lief sehr gut die Aktie.
Das könnt ihr schon mal vorwegnehmen, wie vielleicht die Zahlen sind, vielleicht aber dann auch Gewinnmitnahmen, wird man eben sehen. Am Mittwoch Vormittag gibt es Zahlen von Fastenal, auch ein super Unternehmen, langfristiges, tolles Unternehmen, vielleicht auch noch eine Ergänzung für das Depot von Marvin, kann man durchaus auch mal noch mit ansprechen. Am Donnerstag Zahlen von TSMC, also Taiwan Semiconductor, JP Morgan Chase, also die Banken ganz traditionell, werden mit eröffnen. Morgan Stanley wird berichten. Cintas, wir sind investiert und natürlich auch gespannt, wie sich das Unternehmen entwickelt hat im letzten Quartal. Am Freitag die Zahlen von der United Health Group, Wells Fargo und BlackRock, die werden auch noch berichten. Also das alles nächste Woche, bevor dann die Zahlenflut übernächste Woche so langsam Fahrt aufnimmt.
Dividenden gibt es natürlich auch am Montag für Aktionäre von Altria, FedEx, State Street, Constellation Software wird auch bezahlen. Dann haben wir am Mittwoch Amphenol, Toro, Hornbach, Seven Trend, Donnerstag Taiwan Semiconductor, Mondelez, Schlumberger, Ventas wird bezahlen. Dann am Freitag Thermo Fisher, Philip Morris, Medtronic, ConocoPhillips, Oxy, Sempra Energy, Realty Income, Motorola, Republic Services, Heiko, auch ein sehr spannendes Unternehmen. Franklin Templeton wird bezahlen. Fast Group, was haben wir hier noch, wenn man noch so kennen könnte. Storage Valute, Republic Bank. Also es gibt ordentlich Dividenden.
Oxy hast du ja angesprochen, Occidental, da ist ja Warren Buffett sehr stark jetzt investiert. Ja,
Occidental
Petroleum. Geht jetzt richtig stark rein. Ja, kriegt er direkt Dividenden.
Ecolab. Ecolab finde ich auch super spannend. Ich weiß gar nicht, wo stehen die denn?
Ja, auch ein bisschen aus dem Blick verloren. Wäre natürlich auch mal interessant.
Wo ist denn hier eigentlich hin? ist wahrscheinlich relativ, ganz schön runtergekommen.
Ja, wir hatten den Corona-Effekt natürlich, steigende Nachfrage, so ein bisschen wie bei Sartorius, ja, muss man sagen, ist ein bisschen vergleichbar rein chartig und auch von der Geschäftsentwicklung. Insofern vielleicht auch eine Chance, früher oder später. Aber hier.
Trotzdem nur 31er KGV.
Nicht ganz billig, ja.
Wahnsinn,
kommt vielleicht noch ein Stück weit runter.
Also,
mal schauen.
Wie teuer ist diese Aktie eigentlich? Aber langfristig, Spezialchemie, ein bisschen Wasser etc. pp. Dazu. So, wir Deckel. Haben die eine Minute gerade durchbrochen.
Da machen Stunde.
Wir Deckel drauf. Die eine Stunde.
Eine Minute wäre natürlich auch sportlich.
Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Es ist Freitag, der 8. Juli, 9.40 Uhr. Noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.